Genau, Matania, komm doch mal zu mir. Hey, mega cool. Also es ist das erste Mal, also ich bin jetzt seit 18 Jahren Pastor, aber ich habe noch nie mit einem 16-Jährigen zusammen predigt. Ist das nicht fantastisch, oder? Mega cool. Das ist der Matania, genau. Ihr werdet nachher noch von ihm hören. Du kannst Platz nehmen, wir hören nachher noch von ihm. Und wieso predige ich heute mit einem 16-jährigen jungen Mann zusammen? Es hat zwei Gründe. Der eine Grund ist vielleicht einfach, der Matania mega schätzt. Er ist mega engagiert, zum Beispiel bei der jüngsten Arbeitsinstanz. Er ist ein mega verbindlicher Teil vom Unity. Er schafft das seit Jahren mit. Also Unity ist unsere Teenagerarbeit, schafft das seit Jahren mit bei uns im Multimedia. Er ist wirklich einer, der für Jesus brennt und auch überall, wo er ist, gerne von dem Jesus erzählt, etwas weitergibt. Das ist ein Grund. Der andere Grund möchte ich dir zeigen auf dem nächsten Slide. Kannst du mal den ersten Slide zeigen? Es geht da um Generationen. Also wir haben in unserer Kirche, glaube ich, niemand mehr von der sogenannten Silent Generation. Oder ist jemand von euch älter als 1945? Ich glaube nicht. He? Genau, nach den Babyboomers haben wir ein paar, oder? Aus den Babyboomers sind dann auch die meisten von uns entstanden. Genau, und dann Generation X, das ist so meine Generation, gerade noch knapp 1979. Und dann kommen die Millennials bis 1995 und dann kommt die berühmt-berüchtigte Generation Z, oder? Hast du sicher auch schon gehört, ich weiß nicht, was du für ein Bild hast für Generation Z, wahrscheinlich das, was wir als nächstes sehen, oder? So dein Bild von der Generation Z. Mein Bild von der Generation Z, das ich habe, ist das nächste. Das ist eine Generation, wo Jesus nachfolgt von ganzem Herzen. Und es gibt viele Trends immer wieder. Und es gibt im Moment einen Trend, wo sich Pastoren, Kirchen von der ganzen Welt darunter beklagen, wir erreichen die Generation Z nicht mehr. Viele Kirchen haben Mühe, die Generation Z zu erreichen. Und ich merke bei uns in der Kirche, wir haben nicht mega viel, aber doch noch einige von diesen Generation Z. Und ich habe gesagt, ich möchte auch diesen Leuten Plattformen geben, ich möchte sie investieren. Natürlich machen wir das vor allem in unserer Sonntagabend-Community auch, aber heute am Sonntagmorgen. Ich möchte beten, hoffen und einfach alles, was ich kann, möchte ich reingeben, dass die Generation Z wirklich darf im Glauben wachsen und mit uns zusammen begeistern, Kirche bauen. Und darum haben wir auch das Thema gewählt, warum folge ich Jesus nachher? Weil wenn du da bist, ist es keine Überraschung, dass ich dir als Pastor sage, ich folge Jesus nachher. Du denkst, ja, ist ja logisch, du bist ja Pastor, du bist ja zahlt, um Jesus nachher zu folgen, oder? Aber hey, wenn das ein 16-jähriger Teenager sagt, ich folge Jesus nachher, aus freien Stücken, weil ich einfach so begeistert bin, glaube ich, hat es noch ganz eine andere Kraft. Und wir möchten euch heute Einblick geben in die biblische Geschichte und auch in unser Leben, warum wir Jesus nachfolgen, warum wir gerne und mit Begeisterung Jesus nachfolgen. Und der Text, den wir uns ausgewählt haben, ich mache einen Teil, dann macht der Matania einen Teil, dann mache ich nochmal einen Teil, kommt aus Lukas Kapitel 5. Ich möchte gerade mal den ersten Vers vorlesen. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Es geht in dieser Geschichte, die jetzt kommt, um die Berufungsgeschichte von Petrus. Es werden zwar auch andere Fischer erwähnt, aber hauptsächlich ist es die Begegnung und die Berufung zwischen Jesus und Petrus. Es braucht immer zuerst eine Begegnung. Und nach der Begegnung kommt die Berufung. Aus der Begegnung heraus kommt die Berufung. Und wir sind am See Genezareth. Und der See Genezareth siehst du im ganzen Neuen Testament oder in den vier Evangelien. Ganz viele Geschichten von Jesus spielen so rund um den See Genezareth oder auf dem See Genezareth. Jesus selber wohnt an einem Küstendörfli vom See Genezareth. Und der See Genezareth, dass du es dir vorstellen kannst, ist eigentlich erstaunlich ähnlich wie der Zugersee. Er ist von der Form her sehr ähnlich, müsst ihr mal googlen. Und er ist etwa ein Drittel länger und ein Drittel breiter. Also wenn du in Zukunft vom See Genezareth liest in der Bibel und du fragst, ist das für einen See? Ich komme ja von Zug, ich kann es euch gut vorstellen. Stell dir einfach den Zugersee vor. So war es etwa, so breit, so lang, ein bisschen grösser. Das sind so ungefähr die Umrisse vom See Genezareth. Das ist das zweittiefste Gewässer der ganzen Welt. Es liegt 213 Meter unter dem Meeresspiegel. Nur das Tote Meer ist das einzige Gewässer, das noch tiefer liegt. Und jetzt ist so ein Tag, Jesus kommt an den See Genezareth und ganz viele Menschen kommen und drängen ihm und wollen von ihm hören, was er lehrt. Wir sind hier in Lukas 5. Die ersten zwei Kapitel von Lukas behandeln die Weihnachtsgeschichte, Kapitel 3 das Geschlechtsregister und dann im Kapitel 4 fängt sein Wirken an. Versuchung in der Wüste, Taufe und dann sein Wirken. Bis jetzt haben wir nur Geschichten, auch im Matthäus-Evangelium, wo Jesus in der Synagoge predigt. Das ist sein erstes Auftreten im Alltag der Menschen. Er geht an den Strand, ans Ufer von dem See Genezareth und fährt die Leute an zu lehren, an einem Ufer, an einem öffentlichen See. Das war zu dieser Zeit nichts Ungewöhnliches. Die Rabbiner haben oft im Alltag der Menschen gelehrt. Wir als Christen, sage ich jetzt mal in der Kirchengeschichte, kennen das etwas weniger. Meistens hat man eben das Kirchengebäude, klassisch oder etwas moderner wie bei uns, und man hat den Gottesdienst in der Kirche. Aber bei den Rabbinern war es gang und gäbe, dass man am Sabbat in der Synagoge gelehrt hat und unter der Woche an einem Marktstand, an einem Ufer. Und genau so hat das Jesus auch gemacht. Und er lehrt die Leute. Und dann heisst das, dass er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Oder? Die haben die ganze Nacht gefischt. Und am Morgen sind sie so ausgestiegen und haben ihre Fische gereinigt. Warum in der Nacht? Weil in Israel hast du so eine starke Sonneneinstrahlung auf die See, dass die Fische weiter runtergehen am Tag, weil die Sonne sie blendet und dann kannst du sie mit diesen Netzen gar nicht fangen. Darum musst du in der Nacht fischen. Also wir haben hier Menschen, die Fischer, die ersten vier Jünger von Jesus, sind Nachtarbeiter. Die haben grundsätzlich in der Nacht gearbeitet, am Tag, am Morgen dann ihre Netze gereinigt und eigentlich wäre es Zeitpunkt gewesen, zum Heim zu schlafen. Ich habe das auch zwei Jahre gemacht, als wir das ISF zugegründet haben, habe ich in einem Hotel gearbeitet in der Nacht. Und dann habe ich das schönste Feeling gefunden, am Morgen um 7 Uhr heim zu fahren. Alle kommen dir entgegen, mit der Krawatte und dem Anzug, den Stegenhucks drauf, der Frau noch geschwind einen Kuss geben, die muss arbeiten und dann ins Bett reinlegen. Tanna kennt das auch, gell? Nachtschicht, also Nachtschicht selbst ist jetzt nicht so prickelnd, aber so das Heimkommen ist ein schöner Moment, oder? Und das wäre so der Moment für die Fischer. Jetzt gehen wir langsam heim, wir reinigen unsere Fische, wir haben gefischt. Und dann kommt Jesus und das heisst dann im Vers 3, Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, also Simon Petrus, da wird er Simon genannt, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Also die Menschenmenge hat ihn so gedrängt und Jesus ist wahrscheinlich schon langsam mit dem Fuß ins Wasser gekommen und hat dem Simon gesagt, hey Simon, könntest du mich nicht ein bisschen rausfahren, vielleicht 4-5 Meter, dann werde ich nicht so bedrängt und könnte zu den Leuten reden. Im ganzen Kapitel lesen wir nichts über den Inhalt. Es geht in diesem Kapitel nicht darum, was Jesus gesagt hat. Der Schwerpunkt des Autors war die Begegnung zwischen Jesus und dem Simon Petrus. Und er lehrt euch in diesem Schiff. Und es war ein Auftrag, der total nachvollziehbar ist. Also der Simon kommt einen Auftrag über, fahren wir ein bisschen raus. Es hat für ihn Sinn gemacht, er hat es gemacht. Und wenn du in der Nachfolge bist von Jesus, dann gibt Jesus dir Aufträge, die nachvollziehbar sind. In deinem Alltag logisch nachvollziehbar. Ich habe mir Gedanken gemacht zu einer Aufgabe, die ich für das ISF Movement habe. Und ich habe gewusst, ich brauche vielleicht noch den einen oder anderen Experten, der mir hier hilft. Und vor zwei Wochen hatte ich einen Traum in der Nacht. Und in der Nacht sehe ich genau, welche zwei Personen ich anfrage. Und ich muss sagen, ich bin immer ein bisschen kritisch gegenüber Träumen. Weil die Leute träumen alles Mögliche und deuten alles Mögliche auf Jesus. Und ich denke, also 95% von dem, was ich träume, möchte ich nicht auf Jesus deuten. Also es sind recht crazy Sachen zum Teil, ein riesen Chaos, ein riesen Durcheinander. Ich möchte nicht hinter jedem Busch irgendwie ein prophetisches Wort sehen. Aber dann habe ich gesagt, hey, das macht Sinn, das ist für mich nachvollziehbar. Jesus gibt einen Auftrag, der Petrus hat ihn aufgeführt. Es hat einfach mega Sinn gemacht. Und dann kommt der Vers 4. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und fragte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werf dort eure Netze zum Fang aus. Und jetzt kommt ein zweiter Auftrag und im Gegensatz zum ersten macht der zweite Auftrag null Sinn. Sie haben eine ganze Nacht durchgefischt, nichts gefangen. Und jeder weiß, am Tag musst du in Israel nicht fischen. Die Fische sind zu tief unten, die fangst du nicht mit diesen Mini-Netzchen da. In der Nachfolge von Jesus gibt es Aufträge, die machen Sinn. Aber es gibt auch Aufträge, die machen keinen Sinn. Vielleicht auch irgendein Gebot, das du in der Bibel hast, wo du denkst, ja, ich mache es, aber ich verstehe es noch nicht. Und auch ich habe in meinem Leben immer wieder gelernt, in der Nachfolge nicht nur dann zu gehorchen, wenn es für mich Sinn macht, weil der Auftrag fahre ich raus mit dem Boot, damit ich nicht so bedrängt werde, sondern auch dann zu folgen, wenn es eben keinen Sinn macht. Wir hatten gestern ein mega cooles Event mit unserem Tankstellen-Ministry. Das ist ein Ministry, das wir haben für Leute, die wir unterstützen, Support in der Arbeitswelt, die wir trainieren, einfach in der Arbeitswelt ihr Potenzial entfalten und sind ein ganz innovatives Start-up in Luzern. Wir waren 25 Leute. Und der Referent hat uns einen Auftrag gegeben. und hat gesagt, laufe 5 Minuten ein durchs Gebäude und jeder, den du triffst von diesen 25, sagst du, was dein mutigster Schritt war in deinem Leben. Das war eine coole Aufgabe. Laufst du um und fragst den, ja, mutigster Schritt, ja, ich habe hier mal ein Haus gekauft, mutigster Schritt, ja, ich habe meine Frau geheiratet, das war mega mutig im Nachhinein. Oder was auch immer, oder? So, was ist der mutigste Schritt? Da haben wir uns auch kurz überlegen, was ist mein mutigster Schritt? Und wisst ihr, was mein mutigster Schritt war im Leben? Ist die Gründung vom ICF Luzern. Das war mein mutigster Schritt, nicht die Gründung vom ICF Zug. Weil das ICF Zug haben wir zuerst gegründet, jetzt sind wir idealistisch gewesen, wir waren jung gewesen, wir haben viele Leute gekannt, ich war mega vernetzt im Zug. Aber als der Auftrag von Luzern kam, und ich habe das auch schon erzählt in der Predigt, wie Gott sehr klar geredet hat, habe ich schon gewusst, was es bedeutet, eine Kirche zu gründen. Ich habe schon gewusst, was das auch für Leiden mit sich zieht, was das für einen Aufwand mit sich zieht, was das manchmal vielleicht auch für Herausforderungen mit sich zieht. Ich hatte ein Team, das alle gesagt haben, Joel, das kannst du nicht machen, wir sind noch zu klein, wir sind zu wenig weit, wir können noch keine Kirche gründen. Wir müssen zuerst mal unsere Kirche stabilisieren. Und gleich habe ich es in meinem Herz gemerkt, Gott redet. Und ich habe gelernt in meinem Leben, Nachfolge bedeutet Gott gehorsam zu sein, wenn es Sinn macht. Aber es bedeutet auch, wenn Gott redet, werde ich auch gehorsam sein, wenn es nicht Sinn macht. Und Matanja, komm doch du vor und erzähl uns doch, wie ist es so mit gehorsam in deinem Leben?
Genau, gehorsam sein fängt für mich eigentlich dort an, wo ich zu Gott stehen kann. Und das macht grundsätzlich wahrscheinlich für die meisten von euch Sinn. Ich gehe neu in die Schule, ich bin im 4. Gymi, also habe noch 2 Jahre. Und habe dort gerade die Woche, ich hatte das eigentlich relativ viel gefragt, ob ich an Jesus glaube. Und normalerweise ist das eigentlich gar kein Problem. Es wissen es einfach mega viel. Und im Nachhinein war es für mich auch wirklich klar gewesen. 2 davon haben schon gewusst von diesen 4, die sind gefragt. Eigentlich gar kein Problem. Aber dann hatte ich die Herausforderung und gleichzeitig eine Versuchung, nicht dazu zu stehen. Und ich habe einen Moment überlegt, soll ich wirklich dazu stehen? Ich habe es am Schluss doch gemacht. Es ist mega gut rausgekommen. Es ist eine Art Gespräch daraus entstanden. Es ist nicht lang gegangen. Wir müssen weitermachen. Aber da merke ich, was hat die Gehorsamkeit für ein Potenzial? Die Jünger haben die Herausforderung von Gott auch gehorcht in ihrem Leben. Und das sehen wir im Vers 6. Und zwar steht dort, das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Also sie haben in dem Innen, sie haben so ein Potenzial gehabt, weil sie gehorcht haben. Und das haben sie voll ausgeschöpft, auch wenn es nicht Sinn gemacht hat. Und das ist bei allen Herausforderungen so, bei denen, die Sinn machen für uns und bei denen, die weniger Sinn machen. Gehorsamkeit, das hat ein paar Punkte, die mega wichtig sind zu beachten. Gehorsamkeit hat immer eine Herausforderung und die zu hinterfragen oder nicht müssen zu hinterfragen, das kann man eine Art trainieren. Es ist normal, dass man sie aber immer irgendwie noch hinterfragt. Und Gehorsamkeit, die hat ein Muster. Zuerst kommt immer die Herausforderung von Gott. Und direkt nachher kommt die Versuchung von Gott, vom Teufel, die nicht zu befolgen. Dann fängt der erste Akt der Gehorsamkeit an. Dann kommt der Moment, wo wir uns entscheiden müssen, ob wir das befolgen oder machen wir es nicht. Das geht schnell, das kann man sich schnell dafür entscheiden, das zu machen, ist aber nochmal eine grössere Entscheidung, die auszuführen und dann auch die Vollendung, also dass man es bis ganz zum Ende macht. Der Teufel greift uns immer an in diesen 3 Punkten, also von der Entscheidung, der Ausführung und der Vollendung. Er will immer verhindern, dass wir das Richtige tun. Und nachher gibt es noch die Folgen. Manchmal ist die Herausforderung von Gott ein bisschen schwierig zu nachvollziehen. Und wir müssen auch wissen, wenn wir merken, sie ist von Gott, dann kommt es immer gut. Auch wenn es meistens anders rauskommt, als wir es erwarten. Der Bibeltext lässt sich recht gut auf unser Leben übertragen. In unserem Leben sind die überfüllten Netze eigentlich die Erfüllung von Gott, die volle Erfüllung von Gott. Und ich glaube, sehr viele, die da drin sind, würden mir sagen, ich will die Erfüllung von Gott erfahren. Aber in dem Moment zögern wir mir häufig, auch wenn es eigentlich unser grösster Wunsch ist. Die Jünger haben sich in dem Moment, wo sie gehorcht haben und das ausgeführt haben, haben sie sich für Gott und gegen ihr eigenes Wissen entschieden und haben eigentlich so Gottes Plan gelebt und angenommen, auch wenn sie gar nicht, wenn es für sie gar keinen Sinn gemacht haben. Sie haben mit dieser Erfüllung, mit dieser vollen Erfüllung, wo sie nicht nachvollziehbar war, wie das für uns manchmal auch ist, haben sie nicht können allein mit umgehen. Das sehen wir in Vers 7. In dem steht, deshalb winkten sie den Fischen im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis sie schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Auch das lässt sich wieder mega gut auf unser Leben übertragen. Wir kommen den Auftrag von Gott über und wissen manchmal nicht, wie damit umzugehen. Es nützt uns zwar etwas, wenn wir die Leute reinnehmen, die wir schon gut kennen, die uns helfen, sowieso im Alltag, den wir gut kennen. Aber wir müssen aus der Komfortzone rausgehen und andere Leute mit reinreissen in den Plan von Gott. Und die reissen dann auch uns wieder mit rein. Das ist manchmal schwierig, weil das ist oft auch der Teil von dem Auftrag, den er dann scheitert, wenn wir rausgehen müssen. Weil wenn wir das nicht machen würden, dann können wir den Auftrag nicht ausführen. Und wenn wir das so übersetzt, genau jetzt vom Bibeltext wortwörtlich nimmt, dann sinkt unser Schiff. Wenn wir andere mit reinreissen, dann werden wir auch selber mit reingerissen. Also merken wir Gemeinschaft mit anderen, egal ob nicht Christen oder Christen, ist ganz wichtig. Wo ist aber die Gemeinschaft der Nicht-Christen, die mich unterstützt und mich motiviert, eigentlich Jesus nachzufolgen? Mal mega wichtig ist das ICF. Ich bin jetzt seit 12 Jahren hier im ICF und es gefällt mir mega. Ich habe die Aufgaben, die ich machen kann. Ich habe Leute, die ich damit reden kann. Und ich arbeite jetzt auch mit seit gleich 4 Jahren. Und das macht mir eine riesige Freude, weil man kann dann wie mit anderen Menschen Gottes Aufgabe ausfüllen und gleichzeitig hat man auch noch recht Spass dabei. Und dann ist es aber auch immer so, wir können Gott auch in unser Leben hineinnehmen und Gemeinschaft haben, indem wir einfach da innen sind und mit Leuten reden oder sogar zulassen. Weil im ICF werde ich immer wieder bestätigt oder korrigiert in der Art, wie ich lebe. Und zwar nicht dadurch, dass mir jemand sagt, das machst du richtig oder das machst du falsch, sondern indem ich mit Leuten rede oder in der Message zulasse und dann merke, was mache ich schon gut und was kann ich noch verbessern. Und zwar nicht in dem, dass ich mich mit anderen Menschen vergleiche, sondern in dem, dass ich mich durch andere Menschen mit Gott vergleiche. Das ist der einzige, wo wir uns damit vergleichen sollten. Dann ist es aber auch noch ganz wichtig, dass wir Gemeinschaft mit anderen Gruppen haben, mit kleineren Gruppen, damit wir Vertrauen aufbauen können. Bei uns ist das die Jugendgruppe vom ICF und von der FEG Haupt Kriens, wo ich jetzt seit einem Jahr drin bin, vorher bin ich in einer anderen gewesen, die hilft mir mega, dass ich mit anderen Leuten mich austauschen kann. Und so, die können mir auch Rat geben, viele sind auch älter und auch die Leiter sind mega gut. Sie helfen dem und sie helfen dem vor allem dadurch, dass sie ein Vorbild für uns sind und wir sie immer nach Rat können fragen. Wenn wir Kollegen haben, die christlich sind, die uns daran erinnern, wie wir leben sollten, dann ist es bei mir eigentlich so, die erinnert mich auch in meinem Alltag an Gott. Und so merke ich, wenn dass ich Gott nachfolge und wenn dass ich etwas anderes mache. Manchmal macht es mich traurig, wenn ich Gott nicht nachfolge in etwas und ich merke, dass ich es anders mache. Und gleichzeitig ist mega der Spass mit diesen Leuten dran und es ist auch mega das Positive, wenn es uns dann leicht fällt, ihm nachzufolgen. Wir erkennen so nämlich auch unsere Sünden, durch das, dass wir mit anderen Menschen reden. Das sehen wir im Vers 8. Dort steht, als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Der Petrus hat also gerade das grösste Wunder erlebt, wo er haben kann. Und hat andere, also er hat seinen Brüder mit reingerissen, hat ihn in die Nachfolge mit reingerissen und auch noch andere Fischer, die er wahrscheinlich gekannt hat, aber die waren eigentlich von einem anderen Ort gewesen. Und gleichzeitig denkt er an dem Moment an seine Sünden. Weil er hat eigentlich Gott in Person vor sich. In Gott sieht er sich wieder, er reflektiert sich und er bemerkt unsere Sünden. In den anderen Menschen, die wir sehen, dort ist und die uns das auch helfen, unsere Sünden zu bekennen, indem wir nur mit ihnen reden, die sind häufig christlich und die haben den Heiligen Geist in sich, also auch Gott in sich. Der Petrus hat also in dem Moment die Nachfolge von Gott perfekt ausgelebt. Er hat Respekt vor Gott, er hat seine Sünden bekannt und gleichzeitig hat er auch andere mit hineingenommen. Gott will uns aber nicht weggehen. Er will nicht, dass wir wegen unseren Sünden weg von ihm gehen, sondern dass wir, er will uns die Sünden wegnehmen und dass wir ihm nachfolgen. Der Petrus hat die Herausforderung von Gott gehabt, er hat andere mit hineingenommen und hat aber das auch hinterfragt. Er hat zuerst gefragt, für ihn hat es keinen Sinn gemacht. Und nachher die Folgen sind gewesen, dass er ein Nachfolger von Jesus geworden ist und dass er ganz viele Leute hat können in den Glauben hineinnehmen konnte. Vielleicht ist es so, wir denken dann, wir müssen die sein, die predigen, die ein Vorbild sind. Wir müssen quasi Gott sein. Das ist aber nicht richtig. Es soll nur durch uns sollten andere Menschen Gott nachfolgen. Weil wir werden nie perfekt sein, wir werden immer Sünden machen. Das ist aber nicht etwas Verwerfliches, weil so bleiben wir demütig und haben Respekt vor Gott und sind selber immer noch Nachfolger für ihn.
Mega. Mega stark, oder? Was für ein starkes Wort von einem 16-jährigen Generation Z, von einem jungen Mann, der Jesus von Herzen nachfolgt. Und wir haben bei unserem Unity und auch im 180, das sind noch die Jüngeren, haben wir eben Männer und Frauen, Teenager, die von ganzem Herzen Jesus nachfolgt. Und es ist gut, wenn wir als ganze Kirche für die Leute immer wieder beten, dass ein Generation Z aufstehen darf, die mit einer gleichen Leidenschaft und mit einem gleichen Herz wie der Matanja dem Jesus nachfolgt. Mega, mega schön. Und jetzt gehen wir noch weiter im Text. Es heißt denn ihm, im Vers 9, denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Das ist noch ein spannender Vers. Die erste Reaktion auf die mega vielen Fische. Man hat hier noch ein Bild dabei von einem Netz, wo die Fische wirklich so zum Bersten voll sind. Die erste Reaktion war gar nicht Freude. So, wow, wir haben mega viel Fisch, wir werden mega reich, wir können es alles auf dem Marktplatz verkaufen. Sondern die erste Reaktion war, sie sind verschrocken. Der Mensch, wie der Matanja bereits gesagt hat, der Fischer, der Simon, seine Freunde, sie sind konfrontiert worden mit der Grösse Gottes. Das griechische Wort Hambos kann man am besten übersetzen mit Schaudern. Also, es hat sie so geschudert. Das gleiche Wort haben wir in der Apostelgeschichte Kapitel 3, wo Johannes und Petrus oder Gott durch sie einen Gelähmten heilt. Und dann heisst, das ganze Volk hat geschudert. Sie waren so konfrontiert mit dieser Grösse Gottes. Es hat eine Ehrfurcht ausgelöst, es hat eine Anbetung ausgelöst und es hat so eine Haltung ausgelöst, hey, ich bin ein Mensch, fehlerhaft, sündig, aber da ist ein grosser, heiliger Gott und mit ihm darf ich unterwegs sein. Und das hat sie geschudert. Und dann heißt es im Vers 10, und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Und wie der Matanja bereits gesagt hat, in der Nachfolge von Jesus zieht man immer andere mit. Dort, wo du Jesus nachfolgst, dort werden andere mit aufkumpeln. Dort, wo wir die mutige Entscheidung getroffen haben, Rebecca und ich, sei es vielleicht Luzern zu gründen, sind andere mit aufkumpeln. Dort, wo wir in der Nachfolge sind von Jesus, dort kommen andere mit. Das hat nicht nur den Petrus betroffen, obwohl es hauptsächlich um ihn geht, in diesem Abschnitt, sondern auch sein Bruder Andreas, der zwar namentlich nicht erwähnt wird, das wissen wir aus einer Parallelgeschichte, aus dem Matthäus-Evangelium, und auch der Johannes und der Jakobus. Das waren die vier Ersten. Die vier ersten Nachfolger von Jesus waren Fischer. Und da kommt ein bekannter Satz. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Also da wieder wunderschön, Jesus geht in den Alltag hinein, er bringt ein alltägliches Beispiel. Er sagt, Petrus, bis jetzt in deinem Fischernetz haben sich vor allem Fisch tummelt. Das war dein Leben bis jetzt. Aber jetzt kommt ein neuer Abschnitt. Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Du wirst Menschen für Jesus fischen. Und der Petrus und seine Freunde, die haben das natürlich sofort verstanden. Die haben gewusst, was es braucht zum Fischfangen. Es braucht Einsatz, es braucht den richtigen Zeitpunkt, es braucht Weisheit. Und sie haben gewusst, das können wir auch übertragen auf unseren Glauben. Und wir werden mit vollem Herz uns investieren, um Menschen zu fischen. Wenn ich zurückdenke an die ersten Jahre vom ICF Luzern, dann ist vieles Gutes gelaufen, vieles Gutes entstanden. Aber was uns nicht gelungen ist, ist, dass wir Menschen gefischt haben. Also wir haben schon Zulauf gehabt, aber vor allem von Christen, von anderen Gemeinden oder von Christen ohne Kirche. Aber wir haben kaum einen Menschen gehabt, der zum Glauben kam, an Jesus. Ich habe es im ICF-Zug anders erlebt. Jetzt sind wir am Anfang so Teenager-Kirche gewesen und jetzt sind ganz viele Menschen zum Glauben an Jesus. Wir haben so viele Leute können taufen. Aber irgendwie hier im ICF Luzern ist uns das einfach nicht gelungen über Jahre. Und ich war auch manchmal ein bisschen verzweifelt gewesen, an mich hinterfragt und bin einfach dran geblieben mit dem Team zusammen. Wir sind weitergegangen. Und was wir in den letzten zwei Jahren erleben, ihr, die länger dabei sind, ihr kommt das mit über, ist, es kommen Menschen zum Glauben und zwar recht viel. Wir sind aus einer Bewegung, die jetzt einfach mal schöne Netze gebaut hat, sind wir zu einer Bewegung geworden, die wirklich Menschen fischt. Gerade letzten Sonntag haben wir, oder ich bin nicht dabei gewesen, aber nach der Celebration sind wir jemanden taufen, der vor ein paar Wochen, Monaten da zum Glauben kam an Jesus. Es geht immer weiter und weiter. Auch heute, als ich am Eingang begrüßt habe, habe ich gedacht, es ist so cool, es kommen so viele Leute rein, die in den letzten zwei Jahren zum Glauben gekommen sind an Jesus. Und das ist etwas, wo Gott wie einen Schalter umlegen konnte. Vom einfach Netz bauen, haben wir sie wirklich langsam können füllen mit Menschen, die zum Glauben kommen an Jesus. Und das war der Auftrag, den Jesus den Jüngern gegeben hat. Ihr werdet nicht mehr Fisch fischen, ihr werdet jetzt Menschen fischen. Und dann kommt noch mal ein Schlüsselvers im Vers 11. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Also was haben sie gemacht? Sie haben Boot an Land gezogen, ihre Netze reingerührt und haben gesagt, Jesus, wir kommen mit dir. Wir sind in deinem Team. Und mit dieser Herausforderung möchte ich heute enden. Ben kann vorkommen. Ich möchte dir diese Frage stellen. Welches Netz musst du heute zurücklassen in der Nachfolge von Jesus? Nachfolge bedeutet Gehorsam. Nachfolge bedeutet auch immer mal wieder etwas loszulassen, das uns blockiert auf dem Weg. Die Jünger konnten nicht beides können. Sie konnten nicht Fisch fischen und Menschen fischen. Jesus hat klar gesagt, das eine oder das andere. Entweder bleiben der Fischer oder ihr werdet Menschen fischen. Und in unserem Leben habe ich gemerkt, in meinem Leben sind es immer wieder so Netze, die ich loslassen muss, damit ich dem Jesus nachfolgen kann. Und ich möchte dir einfach eine kurze Zeit geben, wenn der Markus spielt, wo du dir einfach kannst überlegen kannst, welches Netz willst du heute loslassen, dass du Jesus von ganzem Herzen nachfolgen kannst. Jesus, du siehst all die Netze, die wir heute zurücklassen. Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes. Haben ihre Boote an Land gezogen, haben ihre Fische, ihre Netze liegen gelassen und sind dem Jesus nachgefolgt. Nachfolge ist eine klare Entscheidung. Wir folgen Jesus nach. Wir folgen ihm nach, wenn wir es verstehen. Wir folgen ihm nach, wenn wir etwas nicht verstehen. Wir sind als Team unterwegs, als Gruppe, die miteinander die Netze an Bord holt. Wir sind zusammen unterwegs und wir folgen dem Auftrag, den Jesus an Petrus gegeben hat, der aber auch für uns gilt. Wir möchten Menschen gewinnen für Jesus. Wir möchten Menschen fischen für sein Reich. Und Jesus, wir möchten heute die Netze, die uns immer dahinter zurücklassen. Und wir bitten dich, dass du uns durch den Heiligen Geist und durch die Freunde, die uns begleiten, in unseren Small Groups, dass wir miteinander wirklich Kraft haben, die Netze immer wieder zurückzulassen, wie zum Beispiel das Netz von Menschenfurcht, das Matania gesagt hat, wo eine Menschenfurcht kam ist vor dem Moment und er musste ablegen. Jesus möchte unsere Netze immer wieder ablegen, die uns gefangen nehmen und uns aufmachen und dir nachfolgen. Und danke, dass du uns hilfst, Menschen zu sein, die von Herzen in deine Nachfolge stehen, die dir von Herzen gerne nachfolgen, aber auch eine Kirche sein, die Menschen zurüstet und trainiert in der Nachfolge von dir. Amen.